Herzlich willkommen zum letzten Spielverlagerung.de Sonderpodcast zur Hinrunde. Wir haben 17 von 18 Teams abgehandelt und es fehlt noch ein einziges Team. Und welches anderes könnte es sein, wenn nicht die Bayern, über die wir heute reden werden, auch über ihren großen Erfolg, den sie in der Hinrunde hatten. Dazu haben wir wieder wie gestern schon einen Gast, einen externen Gast. Ich begrüße Steffen Meyer von derbayernblog.com.
Moin, moin.
Ein Blog, der sich mit allem befasst, was mit den Bayern zu tun hat, auch und gerade mit Taktik. Deswegen bist du der genau richtige Gesprächspartner für diese Runde, finde ich. Noch da sitzt außerdem mein alter Sidekick René Maric.
Hallo.
Hallo René. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Debatte rein und gucken uns an, was haben die Bayern in dieser Hinrunde gemacht. Ich denke, wir müssen da einfach mal chronologisch vorgehen, einfach weil diese Anfangsphase von Guardiola noch was Besonderes war, ist ja mit viel Hype auch gestartet. Und am Anfang der Saison gab es so eine komische Debatte erstmal über die Frage, ob man überhaupt das System, mit das zum Triple-Sieg geführt hat, überhaupt umstellen darf. Das war so eine Ehrfurchtsdebatte vielleicht sogar. Steffen, ich würde sagen, jetzt mit im Rückblick, ein paar Monate ist es fast schon lächerlich, Debatte, oder?
Ja, also ob ich es als lächerlich bezeichnen würde, weiß ich nicht, weil auch ich habe noch so ein paar offene Fragezeichen, was so ein bisschen in gewissen Phasen die defensive Stabilität angeht, jetzt unter Guardiola in der neuen Ausrichtung. Aber klar, der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Er hat damals bei seiner ersten Pressekonferenz gesagt, er will nur sehr, sehr wenig verändern von dem, was Heinkes vorher gemacht hat. Man muss schon jetzt konstatieren nach der Hinrunde, dass er doch recht viel im Bayern-Spiel verändert hat. Aber wie gesagt, bisher gibt der Erfolg ihm recht. Die Anfangsphase war vielleicht ein wenig holprig, aber momentan sind die Bayern in der Spur.
Nee, ich wollte damit auch gar nicht sagen, man kann über jede Änderung an sich diskutieren. Es war ja eher so eine Debatte, ob man überhaupt was ändern darf. Also gar nicht so sehr, ob die Änderungen sinnvoll sind oder nicht, aber viele haben ja auch behauptet, man sollte einfach so weitermachen, wie es vorlief. René, du warst schon immer ein, ich würde nicht sagen Anhänger von Guardiola, aber jemand, der ihn verfolgt hat sehr.
Ein Guardiola-Jünger. Ich bin jetzt weniger Guardiola-Jünger, wenn man es so ausdrücken möchte. Ich fand die Arbeit nicht perfekt, die er jetzt bis jetzt geleistet hat. Man hat zwar sehr viele Punkte geholt. Ich fand auch, Defensive habe ich eigentlich nicht wirklich als Problem erfunden, schon gar nicht nach der Anfangsphase. Man hatte eher ein bisschen offensiv, fand ich, Probleme. Das war eher mein Kritikpunkt.
Wollen wir da mal konkretisieren? Steffen, du hast gesprochen über defensive Probleme. Was meinst du damit jetzt genau und auch in welchen Phasen der Saison?
Ja, es gab gerade in der Anfangsphase immer wieder Situationen, wo die Systemumstellung oder die formative Umstellung auf ein 4-1-4-1, wie man es vielleicht am besten bezeichnen kann, immer wieder für offene Räume und Kontersituationen gesorgt hat, wo Bayern in der Anfangsphase auch häufig glücklich war. Man hätte gegen Nürnberg oder auch gegen Frankfurt sehr früh auch in Rückstand gehen können, weil da nicht alles passte. Das hat man irgendwie überwunden. Man hat trotzdem auch später in der Saison zum Beispiel gegen Hertha 2 Gegentore zu Hause kassiert. Und wenn man in die Statistik reinschaut, ist es auch so, dass Bayern etwas mehr Torschüsse zugelassen hat und auch Manuel Neuer insgesamt mehr Bälle abwehren muss. Das sind keine großen Unterschiede, aber man sieht auf jeden Fall einen Unterschied zur Vorsaison.
Ich meine, es war ein bisschen weniger Hinrunde-Hinrunde-Vergleich.
Ich habe es mit der ganzen Saison verglichen, also nicht Hinrunde-Hinrunde, sondern...
Soweit ich weiß, Hinrunde-Hinrunde-Vergleich war Bayern unter Guardiola in beiden Aspekten, also sowohl abgegebene Torschüsse als auch erhaltene Torschüsse leicht besser. Ja, auf jeden Fall, ich fand eigentlich die Probleme eher offensiv, war es da ein bisschen zu viel Individualismus, zu viel erzwungen, teilweise auch über Flanken, es sind einfach zu viele Flanken im Spiel, wie jedes Jahr bei uns leider. Defensiv fand ich es eigentlich ganz gut, unser Pressing ist nicht so extrem wie bei Barcelona es war unter Guardiola, ist aber ziemlich gut, es wird im Mittelfeld gut gemacht, ich fand uns auch in den Spielen gegen City zum Beispiel extrem gut.
Ja. In beiden Spielen oder jetzt nur am Endspiel?
Das zweite Spiel zählt für mich da eigentlich gar nicht rein. Also man war auch im zweiten Spiel so lange gut, wie man gut sein wollte. Als man es nicht mehr wollte, war man es nicht mehr. Also sehe ich jetzt kein wirkliches Problem.
Ist aber schon interessant, doch. Ich bin da eher bei Steffen ein bisschen, aber auch nur, was die ersten vielleicht 2, 3, 4 Spiele angeht. Bis man dann diese Mittelfeld sich gefunden hat und dann auch Lahm dann endgültig als Sechser feststand. Am Anfang der Saison hat er dann noch Schweinsteiger gespielt, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. So mit Lahm wurde es besser. Ich glaube, das war das Hannover-Spiel, vor oder nach dem Hannover-Spiel oder das Hannover-Spiel auf jeden Fall. Also ab diesem Spieltag ungefähr war es besser. Da hat man dann auch 4 Spiele hintereinander zu 0 gespielt wieder. Dann gegen Leverkusen mit ein unverdientes 1-1 und danach ging es auch wieder eigentlich ganz gut. Also da war die Hertha eigentlich das Hertha war eigentlich die schwerste Partie. Mainz in der ersten Halbzeit war ziemlich gut, aber ich fand die Hertha war die schwerste Partie und da ich glaube Guardiola hat noch ein bisschen Probleme mit diesen ganzen Anpassungen der Bundesliga-Trainer an seine Mannschaft und auch mit der Natur der Bundesliga. Also die kommt seiner Spielweise nicht perfekt entgegen, würde ich sagen. Also es sind auch die Ursachen für die Hauptkritikgründe an Guardiola bislang.
Das musst du nochmal ausführen. Also ist die Bundesliga so gut, dass sie Guardiola Probleme macht?
Ich würde sagen, man passt sich extrem gut an Guardiola. Also es wird nicht versucht, entweder ganz hoch zu passen oder ganz tief, sondern versucht meistens so in einem Mittelfeldpassing, einem tiefen Mittelfeldpassing meistens etwas zu finden. Man spielt dann sehr eng, sehr kompakt. Also Tuchels Mainz haben ja dieses 4-1-4-1 gespielt, wo sie sehr, sehr kompakt, um Gottes Willen, die haben die Dreierkette genutzt, dieses 5-2-2-1 und haben eben sehr kompakt, sehr eingespielt, sehr gut gemacht, die Mitte zugesperrt, auf außen geleitet und erst wenn man sich dann auf diese Spiele auf die Außen und auch über die Halbe immer eingelassen hat, in der zweiten Halbzeit war man gut. Und das ist auch ein bisschen, ich finde, man gewinnt zu viele Spiele, weil man sich dann im Spiel anpasst und einfach dann die individuelle Klasse durch diese gruppentaktischen Anpassungen durchdrückt. Also ich hatte mir von Guardiola insbesondere mannschaftstaktisch mehr erwartet eigentlich.
Interessant auch, was du gesagt hast, viele Spiele durch Wechsel entschieden, aber auch viele Spiele durch Standardsituationen einfach.
Ich finde das auf jeden Fall auffällig. Standardsituationen waren schon in der letzten Rückrunde eine Stärke unter Heinkes. Da hat es irgendwann mal so einen Aha-Effekt gegeben in der Vorsaison nach dem Hinspiel gegen Leverkusen, wo auch Spieler angesprochen haben, dass man bis dahin immer wieder Probleme hatte bei Standardsituationen, viele Ecken hatte, viele gute Freistoßsituationen, daraus wenig gemacht hat. Das hat man in der Rückrunde dann schon deutlich verbessert, hat glaube ich auch schon um die 10 Tore nach Stand gemacht. Und das hat Guardiola eigentlich fortgeführt. Ich hätte mehr damit gerechnet, dass er zum Beispiel auch viel mehr kurze Ecken und so weiter ausführt, aber er nutzt diese Standardsituationen. Es sind viele 1-0s daraus entstanden. Das hat Bayern in einer schwierigen Saisonphase, die René gerade angesprochen hat, auf jeden Fall weitergeholfen. Gegen Hertha hat man glaube ich alle drei Tore glaube ich nach Standardsituationen gemacht.
Es war das Hertha-Spiel, also da waren alle drei Tore, soweit ich weiß, noch Standards. Es gab aber auch eine Phase, wo man sehr viel über kurze Ecken auch gemacht hat, oder? Es war doch auch so, Saisonbeginn hat man viel über kurze Ecken gemacht, da gab es dann auch ein bisschen Kritik in den Fanforen, von mir nicht, also ich fand's gut.
Thema, das wir schon angesprochen hatten, das ich aber noch einmal gerne da nochmal eine Frage hinterherhauen würde. Philipp Lahm im Mittelfeld, Steffen, deiner Meinung nach die richtige Entscheidung oder sollte er wieder zurück auf die Außenverteidigerposition?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Also es hat sich auf jeden Fall bewährt, Philipp Lahm auf diese zentrale Position zu stellen. Auch das war ja in einer Saisonphase, wo man noch so ein bisschen auf der Suche war. Und seitdem Philipp Lahm da eigentlich hingezogen wurde, wurde es stabiler. Nichtsdestotrotz hat er natürlich auch auf der rechten Verteidigerposition seine Vorzüge, hat in der letzten Saison 11 Tore vorbereitet. Ich glaube, so viel hat momentan die gesamte Abwehr, ist so viel nicht an Toren beteiligt gewesen. Also hat er auch da seine Vorzüge. Aber ich glaube, als Guardiola damals über Thiago gesprochen hat, über seine Verpflichtung, hat er gesagt, Thiago ist ein Spielertyp, der uns noch fehlt bei uns im Kader. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste er eigentlich noch nicht, was für Fähigkeiten Philipp Lahm auch auf der 6 oder in der Zentrale entfalten kann. Weil er ist momentan wahrscheinlich der bessere Thiago auf der Position.
Wer hat denn eigentlich gesagt, dass wir Thiago für die 6 holen? Man sagt, das war ein Spielertyp, den wir nicht haben, aber ich habe nie verstanden, also ich wüsste nicht, wieso das auf die 6 gemünzt sind, es war doch eher darauf gemeint, dass wir einen dribbelstarken, rhythmusgebenden Spieler für den Übergang von zweiten ins letzte Drittel brauchen, der auch als Nadelspieler nutzbar ist. Und das hatten wir nicht. Und das haben wir auch, eigentlich haben wir da nur einen Spieler, der das wirklich dynamisch kann. Also Kurs macht das ja eher so über die Passzirkulation. Da gibt's eigentlich nur einen Spieler, der das so kann. Das ist Götze oder eben Lahm. Wobei Lahm da auch ein bisschen anderer Typus ist. Also ich dachte eher, es geht da um den Spielertyp und nicht, dass man Thiago für die 6 geholt hat. Also ich dachte...
Nee, ich sehe ich auch nicht so. Ja. Aber auch Lahm hat ja, wenn man sich das genau anschaut, in der Vorrunde nicht ausschließlich auf der 6 gespielt. Hat ja auch häufig.
Ja, hat ja auch auf der 8
gespielt. Vor allen Dingen, genau, wenn er mit. Genau, wenn er mit Schweinsteiger vor allem zusammen in der Zentrale gespielt hat, haben die ohnehin ja sehr oft die Positionen auch gewechselt. Von daher finde ich schon, dass Lahm da dieser Anforderung auch auf der 8 als Verbindungsspieler ist er hervorragend gerecht geworden.
Absolut, da kann ja auch alles. Das ist ja auch der verhinderte Weltfußballer.
Wobei ich mich mal bei Sky, als ich da meinen Auftritt hatte, habe ich mir stark gemacht für Lahm auf der 6. Da kann ich mich nicht erinnern, dass du, René, da mir Kontra gegeben hast und gesagt hast, ja, warum denn nicht Lahm als falscher Außenverteidiger?
Ja.
Eigentlich das Sinnvollste.
Sehe ich auch so. Also ich sehe jetzt noch immer so. Ich finde, Rafinha hat sich sehr gut gemacht. Ich finde auch, Rafinha ist ein bisschen merkwürdiger Spielertyp. Da ist eigentlich von seiner Grundausrichtung ist er ja eigentlich ein linearer Spielertyp. Aber wenn er linear spielt, spielt er schlechter, als wenn er es nicht tut. Was eben dann weswegen er eigentlich ganz gut in das Guardiola-System gepasst hat, also auch gut eingebunden wurde. Persönlich glaube ich einfach, ich habe die Vermutung, dass Guardiola Javi Martinez etwas falsch einschätzt. Zumindest schätzt er ihn anders ein als ich und darum denke ich, so arrogant wie ich bin, dass er ihn eventuell ein bisschen falsch einschätzt. Also ich glaube, er will Martinez nicht auf der alleinigen Sechs haben. Ich glaube, Martinez hat dann nur phasenweise gespielt, also nie wirklich durchgehend. Und das finde ich schade. Ich glaube, bei Martinez ist ja so, der sieht immer so aus, als ob er gleich den Ball verliert, aber tut es nicht. Aber dieser Eindruck, dass er nicht so passstark und spielstark ist wie andere Spieler, der verfestigt sich dann und eventuell ist das die Ursache. Oder ist es auch wirklich, und ich sehe es einfach falsch. Aber ich persönlich fände Schweinsteiger, wenn er fit ist, und Martinez eben auf der 6, je nach Gegner, eine fast oder vielleicht in gewissen Spielen bessere Option zu Lahm, während Lahm einfach auch in dieser Rolle als hineinkippender Außenverteidiger wie Rafinha, für mich ist er da perfekt eingebunden. Da kann er auch auf die 6 schieben, kann man eventuell mit Boateng das bisschen asymmetrisch, das Verschiebeverhalten in das Loch dann hineinmachen. Ich glaube, das würde ein bisschen mehr Synergien erzeugen als Lahm auf der 6 und dann eben Martinez oder Schweinsteiger oder auch Kroos da außen und stattdessen Rafinha rechts.
Was denkst du darüber, Steffen, mit Martinez und Schweinsteiger 6?
Ja, also Martinez ist auf jeden Fall irgendwie ein Fragezeichen für mich. Also er hat, glaube ich, in der Bundesliga auch nur 6 Spiele gemacht. Ich habe auch so das Gefühl, dass Guardiola irgendwie versucht, ihn in der Innenverteidigung unterzubringen, weil er sich vielleicht erhofft, da auch einen zusätzlichen spielstarken Spieler im Spielaufbau zu haben. Möglicherweise ja auch, werden wir vielleicht gleich noch drüber reden, in einer Dreierkette. Er hat im letzten Jahr gezeigt und er hat auch zum Beispiel nach seiner Einwechslung im Supercup, der auf dieser Line 6 absolut so ein Spiel dominieren kann, wie er es auch in der letzten Saison getan hat, durch seine Physis, durch seine Zweikampfstärke und natürlich auch durch sein sicheres Passspiel. Ich sehe ihn auch nach wie vor als Sechser, aber wie gesagt, und momentan scheint er bei Guardiola da nicht die Nummer 1 zu sein.
Ja, dieses Mittelfeld-Dreieck da, das ist ja sowieso immer sehr vielen Änderungen verworfen worden. Wenn wir da jetzt mal gucken, was wäre denn da so eurer Meinung nach die Lösung? Oder ist das auch, wird das weiter so sein, dass Guardiola da wechseln wird von Spiel zu Spiel nach Gegner zu Gegner?
Das Spannende ist ja, dass alle Spielertypen, die dafür in Frage kommen, eigentlich sich nicht unbedingt ähnlich sind. Also wenn wir uns Schweinsteiger, Lahm, Thiago, Martinez und vielleicht mit Abstrichen noch Kroos ansehen, dann bringen die auf dieser Position komplett unterschiedliche Eigenschaften mit. Und das ist natürlich schon eine Chance auch für Guardiola, das entsprechend für jedes Spiel einzusetzen. Wenn man mich fragt, ich fand die beiden besten Spiele in der Hinrunde waren die gegen in Manchester City und in Leverkusen. Und dort hat man auf der 6 und auf den 8er Positionen mit Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos gespielt. Und das ist auch das, wenn alle fit sind, wäre meine Idealformation für die Zentrale. Weil sie sich einfach hervorragend ergänzen und weil gerade Schweinsteiger und Lahm eigentlich blind die Positionen tauschen und das einfach auch eine zusätzliche Waffe einfach sein kann.
Was denkst du, René?
Ja, ich fände es cool, wenn man Busquets kauft. Oder wenn man eventuell, ich weiß nicht, wie weit man mit dem Klonen ist, aber so 3 Lahms wäre ziemlich angenehm.
11 Lahms, das wäre angenehm.
11 Lahms.
Das wird langweilig. Erzählen. Da hätte ich lieber noch ein paar Modis, aber ja. Nee, ganz ernsthaft, ich fände es es hängt für mich einfach nur vom Gegner ab. Also wenn, je nachdem, was für Abläufe der Gegner hat, wie er sich bewegt, was er macht, ist vielleicht manchmal besser Lahm auf der 6, Lahm auf der 8, Lahm Rechtsverteidiger, machen wir Schweinsteiger oder Martinez auf der 6, vielleicht Kos, vielleicht auch einfach ein 4-2-1 wieder. Aber so Formationen sind ja bei Guardiola eh, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Im Endeffekt gibt's nichts, eine Telefonnummer, nichts anderes. Telefonnummer ist übrigens ein sehr schönes Wort für Formationen aus dem Transfermarkt.de Bayern Forum. Das passt sehr gut. Nicht, dass man mir jetzt unterstellt, ich glaube dort, ohne dass ich ohne ich den Kredit dafür gebe. Also das aus dem Bayern Forum.
Vielleicht ja. Noch ein Thema, das jetzt gar nicht unbedingt Spielverlagerung-esk ist, aber das man auch ansprechen muss in der Abwehr. Ich würde da gar nicht mal sagen, dass da Probleme sind. Aber wenn man von Spielern hört, dass sie unzufrieden sind, dann eher, dann sind das Dante, Javi Martinez. Dann gibt es jetzt diese Gerüchte, dass Thiago Silva eventuell geholt werden soll oder David Luiz. Was macht das so schwierig mit der Abwehr?
Ja, ich weiß nicht, was das Spiel macht. Ich dachte, denen geht's allen gut. Also ist ein bisschen schwer bei uns zu verteidigen, glaube ich, zurzeit. Letztes Jahr hat man es ein bisschen einfacher gehabt, auch vom Herausrücken zum Beispiel, auch vom Spiel auf Abseits. Das hat man ein bisschen verändert in dieser Saison. Bisschen die Abläufe. Eventuell haben sie deswegen ein bisschen Probleme, aber eigentlich sehe ich da keine Problemstelle. Also wenn Badstuber fit werden sollte, was ich sehr, sehr hoffe, hat man mit Badstuber, Boateng und Dante einfach drei sehr gute Optionen. Und dahinter gibt's wir dann schon den Finden, der noch den vierten Innenverteidiger macht. Also das kann auch eben Martinez machen, auch wenn ich ihn nicht gerne als in der Verteidigung sehen würde, weder als Halbverteidiger noch als Innenverteidiger. Und ja, ich denke einfach, man muss da keinen holen, aber wenn man wirklich mit Thiago Silva einen der besten Innenverteidiger der letzten 25 Jahre holt, wird sich wahrscheinlich kein Bayern-Fan beschweren. David Luiz war interessant. Ich habe ja einen Artikel zu ihm geschrieben, wo ich doch sehr kritisch bin, aber ich habe auch in dem Artikel erwähnt, unter gewissen Voraussetzungen ist er einfach extrem stark, der hat einfach eine unglaubliche Athletik und auch tolle Technik und ganz viele tolle Eigenschaften. Könnte ich mir gut vorstellen, dass Guardiola den sehr gut einbindet. Ja, Piqué, das war das dritte Gerücht, das damals aufgetaucht ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Piqué auch noch.
Gab es Gerüchte zu diesen drei. Entweder David Luiz oder Piqué oder Thiago Silva.
Das ist ja eigentlich so absurd, das kann man sich gar nicht ausdenken.
Ja. Mein Eindruck ist, dass die Diskussion in der Innenverteidigung natürlich auch ein bisschen, einerseits aufgrund der Altersstruktur von Beuthen, wird nicht mehr allzu lange machen, habe ich das Gefühl. Dante ist auch schon jenseits der 30, Badstuber verletzt. Das heißt, ich glaube, es ist auch logisch, dass dadurch so ein bisschen eine Diskussion auch entsteht, was auf der Innenpartei passiert. Ich finde, man hat eine Option mit Jan Kirchhoff jetzt relativ leichtfertig abgegeben. Ich habe nie verstanden, warum Guardiola in ihm offenbar ausschließlich einen Sechser gesehen hat. Ich weiß, dass er das in Mainz gespielt hat, aber in einer völlig anderen Funktion. Ich sehe keinen Grund, warum Jan Kirchhoff nicht die Nummer 4 sozusagen anstatt Daniel van Beuten hätte werden können. Dann hätte man eine schlagkräftige Truppe zusammen. Kirchhoff hat man abgegeben und deshalb, glaube ich, entsteht jetzt auch so ein bisschen die Diskussion, was zusätzliche Innenverteidiger angeht.
Ja. Interessanterweise hat Guardiola jetzt mit die Dreierkette ausprobiert im Test gegen Salzburg. Ist das eine Option, die wiederkommen wird, René?
Guardiola weiß man nie. Aber
muss man vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und dann ich formuliere die Frage nochmal anders und frage dich, was war das für eine Dreierkette? Das war ja nicht eine ganz normale Dreierkette.
Die Dreierkette war etwas speziell, weil sie defensiv, die meisten Dreierketten sind ja eigentlich Fünferketten, wo einfach die Flügelverteidiger dann bei eigenem Ballbesitz ja hochspielen. Das heißt, defensiv steht man dann meistens in einer Fünferkette oder in einer gependelten Viererkette da. Bei Guardiola wurde das bei Barcelona schon anders praktiziert. Man hatte eigentlich nicht nur keine Flügelverteidiger, man hatte einfach keine Flügelläufer, man hatte einfach nur Außenstürmer und eine Dreierkette. Und die standen defensiv auch als Dreierkette da. Doch dabei hat man eben gewisse Probleme, was eben gegen Salzburg, wo ich im Stadion war, sehr offensichtlich wurde. Hat man auch sehr schön gesehen. Die hatten Probleme, die Räume zwischen den Schnittstellen zu kontrollieren. Positionsfindung der Halbverteidiger war schwierig und Heuberg hatte eine Rolle, wie sie Busquets ähnlich hatte, dass er sich quasi nach hinten fallen lässt, eben um diese Schnittstellen zu füllen. Das Prinzip dahinter liegt, ist wahrscheinlich, dass man versuchen möchte, eben nicht, normalerweise sagt man ja, bei einer Dreierkette hat man einen Mann mehr im Mittelfeld. Das ist nicht so. Man hat eher einen weniger, weil man staffelt sich einfach anders und im Endeffekt von der Dynamik hat man dann sogar einen weniger. Bei Guardiolas Dreierkette ist es ja eher so, dass die Halbverteidiger, was Alves und Abidal sehr oft gemacht haben, eben, oder Mascherano bei Barcelona, dass die Halbverteidiger dann in eigenem Ballbesitz extrem breit stehen. Das heißt also auch breiter als die Innenverteidiger bei einem abgekippten Sechser oft und defensiv eben auch so stehen. Und man quasi nur noch einen wirklichen Verteidiger, einen einzigen Reihenverteidiger hinten gehabt hat. Und die Option könnte ich mir schon vorstellen, aber ich bezweifle, dass sie so umgesetzt wird wie gegen Salzburg, also vom Personal her. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das noch zeitnah das gemäß der benötigten Stärke machen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in einzelnen Spielen, zum Beispiel wenn man gegen Atletico Madrid spielen sollte in der Champions League, könnte ich mir vorstellen, dass man das macht. Auch noch mit vielleicht hineinkippenden Flügelverteidigern. Das wäre extrem interessant zum Beispiel. Aber dass man das wirklich öfter sehen wird, kann natürlich sein. Aber ich kann es mir persönlich Stand heute nicht vorstellen.
Wird interessant zu sehen sein, also ob diese Idee nochmal aufgegriffen wird. Der Test hat ja nicht wirklich funktioniert, muss man sagen.
Mein Eindruck ist trotzdem, dass ich glaube auch nicht, dass er es kurzfristig machen wird, weil auch der Erfolgsdruck da einfach so hoch ist. Aber mittelfristig ist es aus meiner Sicht eine Frage. Frage der Zeit, dass Guardiola der Dreierkette eine ernsthafte Chance gibt. Dafür ist das auch einfach zu folgerichtig, wenn man sich sein Spielsystem oder seine Grundprinzipien anschaut. Allein die Tatsache, dass man im Spielaufbau und auch im Pressing zusätzlichen Mann einfach im Mittelfeld hat, wenn man sich anschaut, wie einfach es durch eine Formation mit Dreierkette im Mittelfeldbereich Dreiecksbildung zu schaffen und damit auch die Ballzirkulation zu vereinfachen. Also sprechen so viele Dinge eigentlich dafür, für eine Umstellung, dass ich glaube, dass es eine Frage der Zeit ist. Ob er es schon jetzt in der Rückrunde riskiert, auch ohne den großen Vorlauf, das glaube ich auch nicht, aber er hat es vor der Vorrunde in den Testspielen probiert, er hat es jetzt wieder probiert. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis wir einen ernsthaften Versuch mit der Dreierkette sehen.
Ich bin gespannt, ob das kommen würde, wenn ja, wann.
Ich würde ja lieber eine 3-4-4-Formation sehen mit Neuer als Innenverteidiger, aber da hat man dann wirklich einen Mann mehr im Mittelfeld. Das wäre interessant, aber ich bezweifle, dass es gemacht wird.
Das ist ein bisschen extrem dann fast schon, selbst für Guardiola.
Naja, wenn es Guardiola nicht macht, macht es keiner so.
Okay, das stimmt auch wieder. Wenn es nicht mit Neuer gemacht wird, kannst du es mit jemand anders machen.
Dann kannst du es vergessen. Also dann ist die Hoffnung auf eine Torwartkette für die nächsten paar Jahre wieder ausgestorben bei mir.
Wobei Manuel Neuer ist schon ein interessantes Stichwort. Ich fand es schon auffällig, dass er mehr eingebunden ist jetzt als unter Heinkes und dass er auch viel weniger lange Bälle schlägt.
Gott sei Dank. Aber wobei man sagen muss, ist fast schon ein bisschen schade, weil der hat teilweise unglaublich gute lange Bälle unter Duck. Also auch, der visiert einfach sehr, sehr gut offene Räume oder einfach Überzahlräume an, wo man sich dann, wenn man ihn nicht sofort verarbeiten kann, sich die zweiten Bälle holen kann. Das fand ich schon sehr ansehnlich, obwohl ich kein Freund von langen Bällen bin, aber bei Neuer war das einfach für einen Torwart einfach extrem gut, finde ich sogar ein bisschen schade, aber diese Kurzpässe macht er auch sehr spektakulär, also langweilig wird es da mit Neuer nie.
Das ist, glaube ich, auch eine Position, die auf die nächsten 10 Jahre hinweg keine Sorgen machen wird bei den Bayern. Im Gegensatz zu ein paar anderen Positionen, wo man gesagt hat, man wechselt, Das betrifft natürlich die Rückrunde, aber ist, denke ich, auch ein Faktor, den wir hier besprechen sollten, der Lewandowski-Wechsel. Vor allen Dingen, weil, Steffen, du hast vorher im Gespräch ich will nicht sagen steile These, aber eine schöne These rausgehauen, dass der Wechsel auch von Lewandowski so eine Reaktion ein bisschen auf die Probleme der Hinrunde sind.
Das habe ich gesagt.
Naja, nicht ganz so. Ich habe es jetzt bildzeitungsmäßig überspitzt formuliert.
Nein, aber man hat ja schon in der Hinrunde auch gemerkt, dass Guardiola ja auch schon Alternativen zu Mandzukic ausprobiert hat. Sowohl vereinzelte Versuche mit Mario Götze als auch mit Thomas Müller. Finde ich auch eine ganz interessante Variante für den vordersten Spieler ist, weil er so ein bisschen ja auch zwei Welten miteinander verknüpft. Man kann mit Thomas Müller Kurzpässe spielen, Thomas Müller kann auf die Flügel ausweichen, kann Räume schaffen, aber Müller kann auch halt im Strafraum als Zielspieler agieren. Das fand ich also total interessant. Und ich glaube auch, dass das genau diese Mischung sein kann, weil ich finde, und da müssen wir auch ehrlich sein, aus Mario Mandzukic wurde immer, gerade im Vergleich zu Mario Gomez vorher, wurde aus Mandzukic immer so ein mitspielender Stürmer gemacht. Aber die Wahrheit ist, dass Mandzukic im Kern ein Strafraumstürmer ist, der kopfballstark ist, der allerdings natürlich defensiv enorm stark ist und der sehr lauffreudig ist und damit auch immer wieder auf den Flügel ausweicht, aber Mandzukic als mitspielenden Stürmer, den man in ein Kurzpassspiel einbinden kann, der vielleicht auch für Gefahr sorgt, Das sehe ich also definitiv nicht. Und deshalb ist der Transfer von Lewandowski, wenn man sich ja die Spielphilosophie von Guardiola anschaut, absolut logisch. Weil er eben beides kann. Er ist torgefährlich, er kann als Zielspieler agieren und er kann in das Kombinationsspiel einbezogen werden.
Gegenrede, René?
Wie gesagt, ich bin nicht der allergrößte Fan vom Lewandowski-Transfer, wobei Lewandowski wohl zu uns von allen Mannschaften, die in seiner möglichen Auswahl standen, wahrscheinlich sogar noch am besten passt. Ich sehe es ähnlich, ich würde Mandzukic nicht, also ich würde nicht sagen, dass er im Kern ein Strafraumstürmer ist, also ich würde eher sagen, er ist im Kern einfach irgendwas und das wird ziemlich gut eingebunden, also der sprintet dann immer nach links, macht die Räume auf und kommt dann eigentlich mit relativ gutem Timing wieder in den Strafraum zurück, bewegt sich ganz gut, defensiv sehr gut, gab eine Szene gegen Barcelona beim 4-0, beim 3-0, beim ersten Spiel war ja noch Gomez, da gab es eine Szene, da haben einfach Müller und Mandzukic auf einmal die Flügel besetzt und Ribéry und Dortmund haben in der Mitte gepresst gegen Busquets und da hat man auch gesehen, also ich weiß nicht, ob Lewandowski das auf diese Art und Weise mit so einem schnellen Umschalten und mit so körperlicher Präsenz dann in den Zweikämpfen so machen kann. Das sehe ich nicht ganz so bei ihm zum Beispiel. Aber bei Guardiola ist das auch nicht mehr so gefragt. Also ich kann mir vorstellen, dass Lewandowski da wirklich gut einschlägt. Ja, muss man abwarten, wie genau er eingebunden wird.
Ich würde übrigens, wenn ich Verantwortung beim FC Bayern tragen würde, alles dran setzen, Mario Mandzukic trotzdem zu halten, weil ich glaube, man sieht sowohl bei Barcelona in der Endphase von Guardiola als auch jetzt in bestimmten Phasen bei Borussia Dortmund, wie wichtig es ist, auch einen Plan B zu haben. Und mit Mario Mandzukic hätte man einfach einen komplett anderen Stürmertypen, der vor allen Dingen halt einfach kopfballstark ist. Das ist was eigentlich vielen Offensivspielern bei Bayern abgeht. Mandzukic hat, glaube ich, seit er bei Bayern ist, 12 Kopfballtore erzielt. Ein enormer Wert und ich sehe ihn dann auch nicht als reinen Einwechselspieler, den man dann irgendwie in der kritischen Phase als zusätzlichen Kopfballspieler bringt, sondern auch situativ angepasst an bestimmte Gegner, durchaus als eine super Alternative. Ob er da mitmacht, weiß ich nicht, aber ich würde als FC Bayern alles daran setzen, dass Mandzukic trotzdem beim FC Bayern bleibt.
Wird man doch, glaube ich, tun.
Wird Pizarro nicht auch bleiben? Ich habe gehört, dass beide bleiben werden, also Pizarro sogar verlängert wird jetzt und Mandzukic soll man ja auch schon eine Vertragsverlängerung angeboten haben. Oder ist es steht zumindest im Raum, also ich weiß nicht.
Schauen wir mal, ja.
Guardiola scheint sehr auf einen großen Kader aus zu sein, also mal sehen.
Pizarro hat definitiv gesagt, er bleibt beim FC Bayern oder geht ins Ausland. Und bei Mandzukic ist halt so ein bisschen das Problem, er hat ja auch am Anfang, er war in der Vorbereitung auf die Vorrunde hatte er kaum in den Testspielen gespielt und auch da merkte man schon so eine gewisse Unzufriedenheit auch bei ihm. Ich glaube, dass das auch ein Faktor sein kann, den man sich genau anschauen muss. Halte es nicht für 100% klar, dass er bei Bayern bleibt.
Ich würde ihn auch behalten, aber ich würde einfach mal gucken, wie sich Lewandowski entwickelt und wie sich das Spielsystem entwickelt. Also ich würde ja auch Götze sehr gerne als Mittelstürmer sehen. Ich würde auch Robben dort mal ausprobieren. Dann hat man mit Müller eine sehr interessante Alternative. Ich denke, es wird einfach unter Guardiola, wenn man wirklich einen Kader hat, wo alle fit sind und auch wo man im Mittelsturm einfach 6 Möglichkeiten oder 7 hat, dann wird da einfach wirklich an jeden Gegner angepasst und das dürfte recht interessant werden, wenn man das dann auch psychologisch kontrollieren kann bei den Spielern. Aber ich denke, wenn es weiterhin so Verletzungen gibt und wenn er wirklich durchgehend rotiert, also jedes Spiel, bei Heinkes war es ja immer so, es gab meistens zu Saisonbeginn eine Anlaufphase, wo nicht rotiert wurde, da wurden die Spieler ein bisschen kübelig, das war bei Robben zum Beispiel so, und dann wurde begonnen zu rotieren, wenn man sich schon ein bisschen Punktepolster gehabt hat in der letzten Saison eben, wenn man schon ein bisschen Müdigkeit bei dem einen oder anderen erkannt hat, wenn die englischen Wochen begannen, dann hat man rotiert, da hat schon gepasst, aber dazu ein bisschen hat es schon gekübelt am Anfang, also eben besonders bei Robben, der hat ja auch da alle 2 Wochen dann irgendwie ein Interview gegeben. Und ich denke, Guardiola wird dann wirklich jedes Spiel rotieren müssen und ja, es wird interessant werden nächste Saison.
Wir haben jetzt relativ viel über die kommende Saison gesprochen. Lass uns doch nochmal kurz zurückkommen jetzt auf die Rückrunde. René, was können wir jetzt erwarten, gerade im Hinblick dessen, dass Guardiola ja immer noch gesagt hat, er ist noch nicht so richtig zufrieden, es sind noch nicht seine Bayern. Wird da eine ganz klare spielerische Entwicklung jetzt stattfinden oder wird man die ein bisschen zurückstellen für die Ergebnisse vielleicht?
Ich Wieso muss man das für die Ergebnisse zurückstellen?
Ich weiß es nicht. Also
ich denke, die werden einfach so weitermachen wie jetzt.
Heißt,
alle Spiele einfach durch irgendwelche Anpassungen gewinnen und im Training halt an der Weiterentwicklung arbeiten. So ist auch recht logisch. Man kann ja mit dem Kader kann man ja auch. Ich finde sie nicht so stabil wie letztes Jahr, und man hat trotzdem eigentlich statistisch ist man gleich gut oder besser. Man spielt auch für die meisten wohl ansehnlicheren Fußball, wenn man davon ausgeht, dass eben Ballbesitz, Kurzpassfußball eben den Mainstream widerspiegelt. Dann spielt man auch für die meisten schöner. Man hat eine Rekordhinrunde gespielt. Eigentlich kann man nichts kritisieren, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen noch dieser letzte Funken Stabilität und Kollektivität. Und wahrscheinlich arbeitet man das mal daran im Training, dass man das bekommt. Also es gibt ja auch dieses wunderschöne Video von der TZ auf YouTube, wo er einen Spielzug, so einen ganz spezifischen, einfach durchtrainieren lässt. Wahrscheinlich arbeitet man wirklich einfach im Training da und gewinnt halt dann die Spiele und sagt, okay, heute läuft's nicht, ich stelle mal um, dann gewinnt ihr und dann gucken wir an, wieso wir nicht normal gewonnen haben, so.
Muss man vielleicht nochmal kurz zurückgehen, muss man nochmal dieses Video erklären, worauf du gerade eingegangen bist, das ja sehr spannend ist.
Auf abseits.de habe ich eine dreiteilige Serie zu dem Video, da wird der Übungsaufbau erklärt, da wird die Ziele der Übung, ein bisschen die Coaching-Methodik besprochen und auch was genau die Übung dann im Spiel selbst bringen soll. Der erste Teil ist schon online, wird auch bei uns auf Facebook verlinkt.
Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz erklären, was das Video ist. Also es ist ein Video eigentlich zur Spielverlagerung. Also wie Guardiola in Katar im Trainingslager Spielverlagerung trainieren lässt.
Er hat Spielverlagerung trainiert?
Wir müssen ja auch ins Trainingslager gehen in der Winterpause.
Ja, müssen wir das?
Ja, natürlich. Was das ist ja hier quasi, wer 7 Tage am Stück jeden Tag 3 Stunden Podcast macht, der ist im Trainingslager, würde ich behaupten. Nochmal an Steffen die Frage, was erhoffst du dir von der Rückrunde jetzt?
Erhoffen alles. aber ich bin nervös, muss ich ehrlich sagen. Also mir geht dieses ganze Gerede von bester Mannschaft der Welt und dieses Ganze, das passt mir ehrlich gesagt alles überhaupt nicht, weil was uns ja auch stark gemacht hat, was den FC Bayern stark gemacht hat im Vorjahr, war ja genau irgendwie diese Konzentration aufs Wesentliche nach diesen traumatischen Erlebnissen 2012. Dass man einfach gesagt hat, also jedes Spiel mit totaler Fokussierung angegangen ist und auch Sammer immer wieder darauf hingewiesen hat und momentan ist man irgendwie so ein bisschen selbstzufrieden. Es gab im Oktober, November eine Saisonphase, wo, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wo der FC Bayern dreimal zurücklag und auch viele Spiele ja dann einfach wirklich knapp gewonnen hat. Es war also nicht alles perfekt, René hat das richtig angesprochen. Ich bin extrem nervös, ich weiß nicht genau warum, aber ich bin sehr gespannt, wie Guardiola gerade auch das Überangebot im Mittelfeld einsetzen wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Bastian Schweinsteiger, der auch in der Hinrunde trotz viel Kritik, finde ich, in vielen Spielen eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, wie der wieder reinfindet in die Mannschaft. Also ganz viele offene Fragezeichen, eine große Vorfreude auf die Rückrunde. Und Guardiola muss dann zeigen, was er kann.
Was glaubt ihr, wie wird es sich auslaufen für die Bayern in dieser Saison? Kann man das historische Triple wiederholen?
Es hätte natürlich schon was. Also wenn man sagt, irgendwie nach diesem Jahr ist keine Steigerung mehr möglich, allein so einen Champions League Sieg zu wiederholen, das wäre schon, ja, das ist wirklich einmalig und ist natürlich auch eine muss eigentlich auch eine Wahnsinnsmotivation sein. Möglich ist es. Mein Gefühl sagt mir, dass es der Champions League Titel wieder über Arsenal und über Borussia Dortmund geht in diesem Jahr, so wie schon im letzten Jahr. Ja, die Meisterschaft bin ich mir recht sicher, dass es klappt. Bei allem anderen ist alles offen.
René, was denkst du?
Weiß nicht. Champions League-Sieg ist mir egal. Also nicht egal, aber wenn sie den gewinnen oder nicht, ich habe ja nichts davon. Ich will lieber sehen, dass die ordentlich Fußball spielen. So, wenn sie dann Halbfinale mit Pech verlieren, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ich würde mir lieber wünschen, dass. Nee, du hast ja letztes Jahr zusammen mit mir das Champions League-Finale geguckt. Die pure Emotionslosigkeit, weil das Champions-Finale
ist. Ja, du hast dich eher aufgeregt über das blöde Spiel, ja.
Ja, ja,
weil das niveaulos war, das weiß
ja,
ich noch.
Ja, für mich, ich will mir lieber in der Rückrunde ansehen, wie er versucht, Neuer noch höher einzubinden, so 10, 15 Meter, 20, 25 Meter vor dem Tor in eigenem Ballbesitz, dass man mehr Staffetten sieht in ganz engen, ganz kleinen Räumen, dass man die sehr schnell macht, dass man sehr durch enge Räume durchbricht. Das würde mir viel mehr gefallen, wenn man das konstant sieht als dass man jetzt so weitermacht wie in der Hinrunde, was sehr schön, sehr gut, also Respekt an Guardiola, was er da in kurzer Zeit verbracht hat und auch wie erfolgreich und diese Mischung aus Pragmatismus und Romantik etc. bla bla bla. Aber mir wird einfach mehr gefallen, wenn er ganz verrückte Sachen macht und ich kann jedes Spiel, mache ich die Augen auf und staune, anstatt dass ich jetzt jedes Spiel im Endeffekt halt sehe, wie Bayern gewinnt und dann holen sie die Champions League. Also ich bin zwar Fan, aber ich bin nicht Fan von den Siegen und Erfolgen, ich bin eher Fan vom Verein als solchen, mit der Geschichte und eben auch, wie sie dann spielen, das gefällt mir dann. Und besonders wenn man Guardiola hat, könnte man das ja ein bisschen nutzen, um mal was ganz Verrücktes zu probieren. Wäre zumindest so mein Ansatz. Wenn dann was ausspringt, umso schöner. Aber so, wenn es jetzt bleibt, jetzt könnte ich mir vorstellen, sind sie für mich Top-Favorit auf die Champions League. Meister werden sie ziemlich sicher und DFB-Pokal wahrscheinlich auch. Also können wir gut vorstellen, dass sie die Champions League verteidigen und ein Double oder ein Triple holen. Wenn es nicht passiert, bin ich nicht so traurig, solange man gut spielt. Und ja.
Bei aller Liebe für deinen puristischen Ansatz, wenn Daniel von Beuthen im Champions League Finale in der 91. Minute eine Ecke köpft, dann nehme ich das auch.
Das naja, wenn man schon im Champions League Finale steht und man hat vorher keinen Schwachsinn gemacht und dann gut gespielt, ist mir auch prinzipiell lieber, dass man das Champions League Finale gewinnt. Also so bin ich nicht, aber wie gesagt, wenn ich mich entscheiden kann, ob ich den Bayern zusehe, wie sie einfach den Ball hin und her schieben und dann durch Dribblings und Flanken und Standards die Spiele gewinnen und dann dadurch die Champions League gewinnen, dann gucke ich mir lieber an, wie die im Halbfinale ausscheiden und deshalb im Halbfinale mit Neuer auf der Mittellinie spielen und deswegen ein Tor bekommen, weil sie Pech hatten bei einer Gegenpressing-Situation. Das ist mir lieber, als dass sie gewinnen und dabei langweilig sind. Also ist halt ein bisschen andere Prioritätensetzung. Heißt nicht, dass ich das jeweils andere gänzlich vernachlässige.
Das sind so die zwei verschiedenen Fanlager, die aufeinander krachen. Ja. Ich bin auch grundsätzlich einfach dadurch, dass ich kein Fan bin. Ich freue mich auch immer, wenn verrückte Sachen gemacht werden. Aber das ist immer einfach zu sagen, wenn man kein Fan ist, so nicht? Ich hat tatsächlich mal ein Kumpel zu mir gesagt, so als ich dieses Fußballromantik-Argument gemacht hast, ja, du kannst das leicht reden, du sitzt da zu Hause und machst deinen Journalismus-Kram. Ich muss Montag ins Büro gehen und muss mich dann die Scheiße von meinem Chef anhören lassen. So. Wenn wir 3-0 verloren haben. Naja, gut.
Der Idealfall ist ja, wenn man Fußballromantik und den einfachen Erfolg zusammenbringt. Von daher ist es mir natürlich auch lieber, wenn Bayern so Feuerwerke zündet wie gegen Barcelona im letzten Jahr und weiterkommt. Ja, am besten bringt Guardiola beides zusammen.
Ja, und Guardiola ist eigentlich auch der Mann dafür, wie er in Barcelona damals bewiesen hat. Ja, also wir sind schon am Ende angekommen. Wir haben jetzt alles abgegrast, was auf meiner Liste steht. Also war wieder eine super Runde hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Nochmal der Hinweis, Steffen Meyer, herzlichen Dank einerseits, andererseits der Hinweis auf deinen vorzüglichen Blog, der bayernblog.com. Ist da irgendwas Besonderes geplant für die nächsten Tage? Ich denke, dass den Rückrundenauftakt zu Gladbach wirst du auf jeden Fall kommentieren, oder?
Das werde ich auf jeden Fall machen. Es wird auch nochmal einen Nachklapp zu Sebastian Rode geben. Ich werde mir so ein bisschen anschauen, ob und wie es Bayern gelungen ist, in den vergangenen Jahren junge Neuzugänge weiterzuentwickeln. Und ich nehme mal vorweg, dass es Bayern eigentlich in den letzten 10 Jahren so gut wie nie wirklich gelungen. Und werde so ein bisschen den Rode-Transfer vor dem Hintergrund auch nochmal beleuchten. Und dann, ja, geht es in die Rückrunde und dann geht es im gewohnten Rhythmus weiter.
Ja. René, bei dir geht es auch im gewohnten Rhythmus weiter. Wahrscheinlich mit 10 Analysen am Wochenende. Wie wir dich kennen.
Die Zeit nicht. Also jetzt habe ich ein bisschen privat mehr zu tun, habe ja auch die letzten 2 Wochen nicht ganz so viel gemacht. Aber ich denke, man wird viel, schon Zeit finden für 2-3 Analysen, denke ich
mal. Nicht ganz so viel ist immer noch mehr als alle anderen. Also.
Ja, das.
Nein, ich sag Dank an euch. Ich sag Dank an alle Zuhörer, die sich durch 7 Folgen gequält haben. Oder vielleicht habt ihr auch genossen. Ich hoffe es doch. Bei uns geht es weiter am Wochenende, ganz normale Bundesliga-Berichterstattung. Ich sage ganz herzlich Danke an euch beide, an alle, die mitgemacht haben, alle, die zugehört haben. Auf Wiederhören.